Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Es kann einem treffen wie aus heiterem Himmel. Es kann einem treffen, auch wenn man jung ist, auch wenn man fit ist. Ein Schlägli, ein Hirnschlag oder Schlaganfall, wie man auch sagt. Der Journalist Hans-Peter von Peschke hat das selber erlebt und hat selber so viel Glück gehabt, dass er sich körperlich so gut hat können erholen, dass er wieder in seinem Beruf arbeiten kann. Seine Erfahrungen hat er in ein Hörbild gepackt. Das heisst, seine Erfahrungen und die von vier anderen Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Im Doppelpunkt Forum hören wir zuerst jetzt dann gerade die Collage von Erlebnissen vom Schlaganfall bis hin zurück in den normalen Alltag. Und in der zweiten Stunde wird dann diskutiert. Karin Frey.
Diskutiert rund ums Thema Hirnschlag heisst, es geht dann vor allem darum, dass wir Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Der Hans-Peter von Peschke ist in dieser Gesprächsrunde mit dabei, aber auch die Neuropsychologin Helene Hofer und der Arzt und Rehabilitationsspezialist, Neurolog René Müri. Sie beide arbeiten im Anna-Seiler-Haus am Inselspital zu Bern. Das ist der Ort, wo auch alle Hirnschlagopfer, die wir jetzt von ihnen hören, in die Reha gegangen sind.
Ja, und Hörerinnenfragen gibt es dann in der zweiten Stunde und schicken kann man die uns schon jetzt.
Genau. Fragen, Meinungen, Erlebnisse können Sie uns schreiben. Wir wären jedoch froh, wenn Sie sich würden kurz und prägnant fassen, damit wir es in die Gesprächsrunde weitergeben können. Sie erreichen uns unter doppelpunkt@drs1.ch oder auch unter 0848 440 222. In der zweiten Stunde, wie gesagt, möchten wir eine Auswahl von diesen Fragen, die reingekommen sind, in die Gesprächsrunde hineingeben.
Das Mail nochmal doppelpunkt@drs1.ch und Telefonnummer 0848 440 222. Und jetzt zum Hörbild von Hans-Peter von Peschke. Hirnschlag.
Was für ein merkwürdiger Traum, plötzlich wach. Für einen Moment schwindlig, stehe auf, stütze mich an der Wand. Ich rede zu mir selbst, will reden. Was herauskommt, ist ein heiseres Stöhnen, greife zum Handy auf dem Nachttisch. Die Frau anrufen, schaffe es nicht, Zahlen einzutippen. Ist ja auch egal, kann eh nicht reden. Zum Zimmer meines Sohnes klopfe verzweifelt. Alexander, verschlafen, blickt mich verwirrt an, will mit ihm reden, aber kann nur heulen, wie ein winselnder Wolf. Ich höre, wie er die Ambulanz anruft, sitze auf der Treppe, ein Mann kommt, stützt mich, hilft mir in den Wagen. Ich lasse mich auf die Liege fallen, schließe die Augen. Jetzt, denke ich, wäre es Zeit, aufzuwachen und den Albtraum endlich zu beenden.
Das war der 12. August 2007. Mitten in der Nacht, morgen um 1:30 ist das passiert. In der Nacht hatte ich einfach Kopfweh und irgendwo war ich unruhig während dem Schlafen und hatte das Gefühl, ich muss ein bisschen aufstehen und ein bisschen rumlaufen, dann bessert das. Und so bin ich auf, steige ab in die Küche, bin dort so am Kochherd angelehnt und habe ein Glas Wasser trinken und plötzlich habe ich gemerkt, wie das Bein unten rausgeht. Also einfach, wenn ich Stand verliere und bin so am Kochherd runtergerutscht. Das habe ich mitbekommen und Gott sei Dank ist meine Frau hinten nachgelaufen und hat sofort 144 angerufen.
Das war am Abend spät und ich war im Badzimmer, habe mir meine Bettflasche füllen. Und das ist so das, was ich noch so weiss. Und dann war es irgendwie komisch. Dann fehlen mir auch etwa eine halbe Stunde. Und dann bin ich Richtung Schlafzimmer getorkelt, bin in die Türen reingelaufen und das hat meinen Mann geweckt. Und er hat gefragt, was ist denn mit dir? Und ich konnte ihm dann schon keine Antwort geben. Und er hat einfach nicht gewusst, was ich jetzt soll, ja, oder was er soll. Und weil ich Migräneanfälle hatte und mein Mann hat gemeint, es sei einfach auch wieder so ein Migräneanfall. Das hatte ich auch schon, so Migräne, wo ich nicht mehr reden konnte. Und darum hat er mir dann Aspirin gegeben, in dem Sinn, ich sage jetzt mal, das Gröbste verhindert.
Am 3. Januar bin ich aufgestanden. Also ich habe ein SMS bekommen, das konnte ich nicht mehr lesen. Das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen, dass das ein Hirnschlag ist. Aber nein, ich dachte, ja, ich gehe anfangs ein frisches Nadel kaufen. Als ich im Laden war, konnte ich nur mehr sagen, das wette ich. Aber ich konnte auch nicht mehr lesen. Ich habe gefragt, ich kann das nicht lesen. Und dann bin ich anfangs mal heimgegangen. Meine Schwägerin, die Krankenschwester war, hat das in meinem Bruder noch gesehen, die ist aber ein Hirnschlag.
Pro Jahr erleiden rund 12.000 Menschen in der Schweiz einen Schlaganfall, einen Hirnschlag. Etwa 15-20% von ihnen sterben daran in den folgenden 4 Wochen. Die anderen tragen eine mehr oder weniger schwere Behinderung davon. Die Sprache, die Bewegung oder andere Körperfunktionen können gestört sein. Und der Weg zurück in den Alltag ist meist lang und beschwerlich. Und, auch wenn das eigentliche Ereignis schon Jahre her ist, erinnern sich alle noch so, als ob es gestern gewesen wäre. 4 der Betroffenen erzählen hier ihre Geschichte. Katrin Borle aus dem Emmental, Mutter eines Erstklässlers und Teilzeitarbeiterin. Roland Plüss aus dem Sensebezirk im Kanton Freiburg, selbstständiger Sanitärinstallateur, spezialisiert auf Badewannenreparaturen. Martin Burri aus der Region Bern, bis zu dem Hirnschlag Coiffeur und jetzt gibt er Seminare über bewusstes Haareschneiden. Und der Autor der Sendung, der Journalist Hans-Peter von Peschke.
Es ist kein Albtraum, es ist Realität. Ein Sanitäter redet beruhigend auf mich ein, fragt mich nach meinem Namen. Herrgott! Ich kann doch nicht antworten. Kann mir endlich einer sagen, was überhaupt los ist?
Also das war am Morgen um 6 Uhr, als der Mann auch fast wieder wie verwacht ist oder so in dem Sinn. Und er gemerkt hat, also die redet immer noch nicht. Es geht mir nicht gut. Und dann ist es mir auch schlecht geworden oder schlecht gewesen. Und dann hat er nochmal am Hausarzt angerufen und hat mich zum Hausarzt gebracht. Und der Hausarzt hat dann auch schon gemerkt, das ist nicht gut, du hast mich nicht ins Spital da. Dort hat dann mein Mann Druck gemacht und gesagt, also das könne ja nicht sein, man müsse mehr in die Insel tun oder irgendetwas. Also man müsse doch einfach etwas schauen. Und da haben sie dann einfach schon gemerkt, dass sie auch wirklich, ja, dass sie auch nichts machen können. Und so bin ich dann auf Bern gekommen mit der Ambulanz.
Und dann habe ich die Leute gesehen mit ihren blaue Hosen und unten dran den Leuchtstreifen. Die haben auch nicht gesehen. Der rote Kutt hatte und hat mir da mit der Taschenlampe ins Auge geleuchtet und gesagt, ich soll jetzt da den Finger nachfahren mit den Augen. Das habe ich gemacht, wie er das gesagt hat. Und dann nimmt er das Funkgerät vor und sagt, Verdacht auf Hirnschlag. Und dann dachte ich, das ist jetzt ein Berndeutsch gesagt, der Depp. Ich kann ja einfach das Bein nicht bewegen und den Arm nicht. Ich habe doch nichts im Hirn.
Und dann haben sie da Untersuchungen gemacht und dann bin ich ins Inselspital mit Ambulanz gekommen.
Der Pfleger, der einfach hinten bei mir war, der hat das dann noch gesehen, irgendwie, ich glaube, es sei schlimmer oder es sei ein Hirnschlag. Jetzt komme ich in die Insel.
Der Hirnschlag oder Schlaganfall wird in den meisten Fällen durch ein Gerinnsel, das die Blutzufuhr im Gehirn verstopft oder seltener durch eine akute Hirnblutung ausgelöst. In jedem Fall werden Teile der Gehirnzellen funktionsunfähig. Einige von ihnen kann man retten, wenn man die Ursache erkennt. Dazu muss am besten eine Computertomographie durchgeführt werden. Je eher Hirnschlagopfer das Spital erreichen, umso mehr steigt die Chance zu überleben oder möglichst geringe Behinderungen davonzutragen.
Und dann haben sie mich sofort in die Insel reingebracht, Notfall, und dann ist das losgegangen mit MRI und CT und... Also die ganze Mannschaft ist schon parat gestanden, als ich bekam. Das war irrsinnig gut organisiert.
Laut war es, ich glaube, das weiss ich noch. Es war laut, aber mehr irgendwie auch nicht. Also ich habe sowieso das Gefühl, das Ganze, das ist so wie in einem Traum oder so in einer Wolke. Ich habe es nicht geschnallt, was das ist, genau. Also wie schlimm das ist, was es ist.
Ich konnte das nicht mehr sagen. Einfach ein Horror gehabt. Ich dachte, ja, wenn das noch länger kommt, dann...
Ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt da mit mir passiert. Ich dachte, die werden schon wissen, was richtig ist.
Also zuerst war ich in der Notaufnahme. Das weiss ich noch. All die Vorhänge, all die verschiedenen Betten und alles zusammen. Und dann kam wieder ein Arzt gekommen, und der hat mich wieder Sachen gefragt und ich konnte wieder nicht Antwort geben. Ja, das Einzige, frag mich doch Sachen, die ich nicken kann, ja oder nein sagen. Du musst mich doch nicht fragen, wie alt ich bin, das kann ich nicht. Dort war ich so ein bisschen wie im Verzweifeln.
Je nachdem, welcher Teil des Gehirns betroffen ist, zeitigt der Hirnschlag ganz unterschiedliche Folgen. Sie können sich zunächst im teilweisen oder ganzen Verlust der Sprachfähigkeit zeigen oder in Schreib- und Leseschwierigkeiten, Doppelsichtigkeit, Einengung des Gesichtsfeldes, Lähmungen im Gesicht und an Arm und Bein auf derselben Seite des Körpers.
Erst Notfallaufnahme, dann Intensivstation, dazwischen immer wieder Untersuchungen. Ich kann nicht reden, die Ärzte zeigen mir eine Tafel mit dem Alphabet. Mühsam versuche ich mir die Bedeutung der Buchstaben in Erinnerung zu rufen. Ich versuche den Namen meiner Frau zu zeigen, aber der Arm gehorcht mir nicht mehr. Ich bemerke überhaupt, dass ich den rechten Arm immer weniger bewegen kann. Wird das noch schlimmer? Bewegungslos gefangen im eigenen Körper. Immerhin spüre ich noch meine Tränen.
Also ich konnte nicht mehr reden, aber dann habe ich gedacht, kommt das noch schlimmer?
Ich habe nur gemerkt, also das hat mich aufgeregt, dass da gegen so Apparate piepsen. Aber das ist das Einzige, was ich eigentlich wahrgenommen habe.
Ich dachte, jetzt kommt es dir gerade gut. Ich habe mir jetzt das richtige Medikament, jetzt kommt es dir gut.
Und nach dieser Röhre, weiss ich noch, war so rechts oben ein Bildschirm gewesen, da war ich unter dem CT gewesen. Und dort habe ich ein Schädel gesehen, wo ich vermutet, das ist jetzt auch ein Mine. Und plötzlich hat es mich da im Hals gekrüselt, so ein bisschen gekutzelt. Und dann habe ich geschaut, und dann habe ich einen Arzt gesehen, der da bei der Leiste mit einem Draht rein ist. Und dann hat mir der erklärt, ich gehe jetzt da durch die Leiste rein, durch das Herz durch, ins Hirn rauf. Und plötzlich sehe ich auf dem Bildschirm ein Drähtchen kommen. Und so ein schwarzes Ästchen war dort. Und dann hat gesagt, ich jetzt dort Blutverdünner her, spritzen, dass das Grins auflöst. Dann habe ich so zu ihm gesagt, das braucht auch noch einen ruhigen Hang. Dann hat er gesagt, hat er so den Hang vor meinen Augen gehabt und gesagt, ich habe Glück, die Nacht hat einen ganz ruhigen Hang.
Wieder eine der vielen kurzen Nächte auf der Intensivstation. Ich probiere, etwas zu reden. Es geht. Undeutlich zwar, aber es geht. Gestern habe ich mit meinem Sohn den ganzen Abend geübt. 1, 2, 1, 2. Eine Ärztin kommt, sie untersucht zum x-ten Mal meine Reflexe, bemerkt meine Fortschritte. Wenn Sie Elektrizitätswerk sagen können, dann kommen Sie auf die Station. Ohne nachzudenken, sage ich wie aus der Pistole geschossen, Elektrizitätswerk. Sie lacht und mir kommen die Tränen, diesmal Tränen der Freude.
Für mich war es einfach so, jetzt geht es weiter und jetzt geht der Schritt vorwärts und wahrscheinlich kann ich morgen heim.
Die Intensiv, das war vielleicht 2 Tage gewesen. Das ist die Krankenschwester und die Ärzte. Die verstehen das. Also das war ja nicht der Erste, aber ich war auch geborgen dort im Spital. Und dachte, ja, ich mache anfangs das, was man muss legen muss.
Ich bin dann ins Zimmer gekommen, ja, wo sie mich die ganze Zeit wecken wollten. Und immer schauen und schlafen konnte ich nicht. Ich
denke, da habe ich schon fast eine Woche gebraucht, bis ich wahrscheinlich akzeptiert habe, dass ich etwas Gröberes habe. Also, dass ich wahrscheinlich nicht am anderen Tag heim kann, sondern dass das länger andauernd ist.
Die ersten Tage gar nichts. Ich habe mir auch nicht verständigen mit den Kollegen und mit den Brüdern oder mit der Familie. Aber ich habe dann gedacht, es geht schon ein bisschen mehr vor dem vorherigen Tag. Aber meine Kollegen die sagten, ja, da muss ich noch, da muss ich noch lange bleiben.
Aus der Hektik der Intensivstation in ein Zimmer des Bettenhochhauses. Was für ein Fortschritt. Apropos Schritt. Mit Gehen ist nichts, nicht einmal mit Aufstehen. Den ersten Tag muss ich ganz flach liegen, morgen darf ich mich dann vielleicht um 15 Grad aufrichten, übermorgen um 30 Grad. Das Blut, so hat mir eine Schwester erklärt, dürfe nicht aus dem Gehirn fließen. Und in 7 Tagen darf ich, wenn alles gut geht, auf der Bettkante sitzen und den ersten Gehversuch wagen.
Ich musste wirklich so flach liegen, ich musste so irgendwie flach essen, aber ich konnte nicht aufs WC.
Ich wollte natürlich aufhören, und das ist nicht gegangen, weil ich links ja ganz gelähmt war. Und dann sind sie sofort springen und gesagt, bleibt nur liegen, ihr dürft nicht mehr weder 1 Grad oder 2 Grad pro Tag weiter raufkommen. Und jedes Mal, wenn sie das Bett wieder um 1 Grad aufgestellt haben, dachte ich, so, jetzt kann ich dann auf oder davon.
Und irgendwann, als ich auch in einer Untersuchung war, wo sie mir da mit dem Bett im Zeug herumgegelt haben, bin ich so neben einer Wand gelegen, wo neben von der Stationsschwester oder so, die dort arbeiten. Und dann habe ich die so angeschaut und ich kann die Namen nicht lesen. Ich kann nicht lesen.
Am Tag davor konnte ich fast gar nichts reden. Und den Tag danach habe ich auch nichts reden, aber ich habe das noch ein bisschen für mich gesehen, ja, es ist dann schon ein bisschen besser gegangen.
Ich wollte es einfach auch nicht wahrhaben, glaube ich. Ich bin immer sehr positiv gewesen. Also, ich weiß nur, dass so Kollegen oder Verwandte, die mich sich besuchen konnten, die auch ein bisschen Angst gehabt, oder? Wie ich dort bin. Und ich bin so positiv gewesen. Ich habe gelacht, ich habe probiert, etwas zu erzählen, wo wenn nichts ist, anständiges rauskommen.
In Ungewissheit ja, das ist für mich auch schlimm gewesen. Reden, ich konnte noch bald etwas verständigen mit Hand und Füße. Aber lesen und rechnen, ja, das. Und ich habe auch bei den Kollegen gesagt, ja, reden ist, das geht nicht, aber schreiben könnte ich. Aber das war auch nicht die Wahrheit gewesen, weil das ist nein, aber ein Prozess gewesen, bis das bei mir eingeschlagen ist. Du kannst nicht schreiben, du kannst nicht rechnen. Hör, am Anfang, du musst das nicht wahrhaben.
Der Arzt ist gekommen und hat gesagt, du mal den linken Fuß lüpfen oder die Zehen bewegen, aber das ist natürlich gar nichts gegangen.
Ja, Hoffnungen hat er mir schon gemacht. Ich habe keine motorische Beeinträchtigung gegeben. Er hat gesagt, ja, das ist ja fast, das ist schon gut. Also ich war nicht halbzeit gelähmt und aber mit der Sprache hat er gesagt, das kommt. Aber es ist lang gegangen.
Und dann ist der Tag gekommen, wo ich aufsitzen konnte im Bett. Und dann dachte ich so, jetzt bin ich der Größte. Und in diesem Moment bin ich wieder auf die andere Seite runter und um und fertig. Kein Halt gehabt und nichts.
Ich habe meinem Mann wollte sagen, er soll mir mein Nadel da lassen, ich könne mir den Essen messen. Und er hat mir das Nadel so gegeben und dann schaue ich das an und was ist das? Was heisst das?
Ich habe nur gerne gehört, wie das Pflegepersonal gesagt hat, geht auf die linke Seite sitzen. Dass er muss nach links orientieren muss. Warum, habe ich dann nicht begriffen. Wegen links Neglect. Also, das heisst, verminderte die Wahrnehmung von linken Seite. Ja, das ist ganz schwierig zu erklären. Es ist, also, man sieht, wenn zum Beispiel, wo ich dann laufen konnte, habe ich gesehen, links den Türrahmen, den habe ich genau gesehen. Aber ich bin mit der linken Schulter in den Türrahmen hineingelaufen. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich habe es gesehen, aber nicht. Ich habe auch noch gedacht, also jetzt neben durchlaufen, also rechts haben, aber genau auf den Türrahmen zugehen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Man ist einfach auf der linken Seite auch sehr verletzlich.
Ich war, glaube ich, etwa 7 Tage im Bettenhochhaus gewesen, und dann bin ich dann ins Anna-Seiler-Haus gekommen.
Als der Arzt hat gesagt hat, ich könne ins Anna-Seiler-Haus, es habe Platz frei, ist für mich eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil dann habe ich gewusst, dass meine Frau mich auch besuchen kann, dass das nicht kompliziert wird, unsere Freunde da kommen können, dass die nicht weit reisen müssen. Weil für mich war es noch schön, wenn Leute, vertraute Leute kommen, jeden Tag.
Nach einem Hirnschlag verbringen die meisten Patienten mehrere Wochen im Spital. Dann steht für sie die Rehabilitation an. Sie dient dazu, sich wieder an das persönliche Umfeld zu gewöhnen, soweit das möglich, wieder alltagtauglich zu werden. Bei noch jüngeren Menschen kommt der Versuch hinzu, sie auch wieder in ihren alten Beruf teilweise oder ganz einzugliedern oder auch ein neues Berufsfeld zu suchen und zu finden. Eine solche Rehabilitationsklinik ist das dem Inselspital Bern angegliederte Anna-Seiler-Haus, in dem auch Katrin Borle, Martin Burri, Roland Plüss und der Autor dieser Sendung Patienten waren.
Noch 3 Monate Reha. Dabei will ich doch endlich heim. Andererseits, ich will möglichst schnell wieder werden wie vorher. Also, wieder gut sprechen lernen. Die Tastatur am Computer wieder bedienen können. Wieder mit der rechten Hand greifen, ohne Angst zu haben, irgendetwas fallen zu lassen. Also, wieder will ich zwar ab ins Anna-Seiler-Haus.
Also zuerst hat es mich ganz schlimm gedacht. Ich wollte heim. Das weiss ich auch. Das, was mein Mann gegangen ist, das hat mich ganz schlimm gedacht.
Also, als ich im Anna-Seiler-Haus war, dann haben sie mir gesagt, ja, mindestens 3 Monate. Dann sind ja 3 Monate. Ey. 2 Wochen werde ich hier bei mir bügeln. Gell?
Und dann ist eben zum Glück wirklich etwas frei geworden, weil sie auch gemerkt haben, weil ich ja dann eben noch einen kleinen Sohn hatte, 15 Monate, dass es mir eben gut tun würde, ja, zumindest Kontakt mit ihm auch noch zu haben. Oder mit der Familie natürlich auch. Ja.
Also ich war zuerst allein im Zimmer gewesen und es ist ein relativ grosser Raum mit einem Bett drin. Ich habe mich zuerst ein bisschen verloren gefühlt dort drin. Aber dann haben sie so Fotos aufgemacht von all den Personen, die mich betreuen. Und dann haben wir auch noch ein Foto aufmachen von der Familie. Und dann ist es irgendwie schon ein bisschen häuslicher geworden.
Also ich bin selbstständig. Und für mich war das furchtbar. Das war am 3. Januar vor 2 Jahren. Und am 7. oder 8. wollte ich arbeiten. Die ersten 2 Wochen, das war mir noch gleich. Also, dann habe ich mir auf meine Probleme konzentriert, aber nicht auf das Geschäftliche oder die Hypothek und alles zusammen. Das war nicht so wichtig. Aber nach 3 oder 4 Wochen habe ich nein müssen, den Sozialdienst vom Inselspital brauchen. Ich bin hier eben in die Logopädie gekommen und haben das zusammen gemacht. Ich habe nichts reden und sehr viele Probleme gehabt. Also, und dann haben sie das mit dem das Schreiben gemacht und nicht Zahlungen können machen und Banken und so, haben sie einfach einen Brief geschrieben und sagen, dass ich einen Hirnschlag gehabt habe und dass sie mir anfangs mal 3 Monate anfangs Ruhe lassen. Und dann, als ich das gemacht habe, dann ist es für mich ein Stein vom Herz gefallen und dann habe ich mir auch ein bisschen Drogopädie und Therapie just einstellen können.
Also, als ich den Sohn zuerst wieder gesehen habe, zuerst mal, ich habe ihn fast wie nicht gekannt. Und ich konnte ja nicht richtig reden mit ihm, also ich konnte ja nicht mit ihm kommunizieren. Und das hat mir dann schon ja, wehgetan. Dann zuerst mal, wo sie sich mit ihm kamen. Ja, wo dann auch meine Sprache wieder ein bisschen besser kam. Und meine Schwiegereltern, die wohnen auch in Bern zum Glück. Und mein Sohn ist ja auch bei ihnen gewohnt in dieser Zeit. Und sie sind wirklich, sie fast Alltag. Wenn es gegangen ist, Alltag, sie sind mich dann besuchen. Und das ist natürlich, hat mir sehr gut getan. Also ich habe wirklich, wenn sie irgendwie Verspätung hatte oder so irgendwie, ich bin dort, ich sehe mich noch stehen dort und gewartet, kommen sie endlich dort unten rauf. Also das weiss ich noch, das ist mir extrem wichtig gewesen, ja.
Der Arzt ist gekommen, hat so mit dem Holzstäbli, das war auf der einen Seite spitzig, auf der anderen Seite stumpf. Und hat mir da an allen Orten, am Arm und am Körper, hat er mir das da so gestüpft und wollte wissen, ob das spitzig war oder stumpf. Und ich habe einfach nichts gespürt. Ich habe schon gemerkt, dass da irgendetwas drückt, aber ich konnte nicht sagen, ob das spitzig oder nicht. Und dann bin ich so verrückt worden über mich selber, dass ich das nicht sagen kann. Dass ich gesagt habe, jetzt stechen einfach zu, bis es blüht. Dann kann ich es dir schon sagen.
Rehabilitation, das ist ein ausgefüllter Trainingsplan. Fast jeden Tag Logopädie, also Verbessern, ja, Wiederfinden der Sprache. Ergotherapie, das heißt Alltagstraining und Üben verloren gegangener motorischer Fähigkeiten. Dann Physiotherapie und auch wenn ich es den meisten Kollegen gegenüber verschweige, psychologische Betreuung. Denn Rehabilitation ist auch Nachdenken über das Ereignis, über die eigenen Fähigkeiten und neue Grenzen, einfach wie es weitergeht.
Ich war darauf erpicht, so viel wie möglich einfach zu tun, selber zu tun, dass das wieder kommt.
Zuerst Logopädie, ja. Das war für mich auch wichtig. Logo, Computer oder Ergotherapie und springen. Aber das war für mich nicht so wichtig.
Gerne bin ich gerne in die Logopädie, weil dort habe ich einfach gemerkt, es gibt Fortschritte. Ich kann besser reden.
Ich habe nicht gewusst, was die Logopädie bewirkt. Ich dachte, ein bisschen lesen und ein bisschen schütteln, wo vor der Tür bin ich alle lesen. Und zwar den Namen just aussprechen, das habe ich auch für mich gemacht. Aber ich habe eben nicht gewusst, was die Logopädie bewirkt. So.
Mir fragt einfach auch Wörter, ein bisschen so schwierigere Wörter irgendwie probiert, auseinanderzunehmen oder zu lesen auch. Oder ja, so Geschichten zu diesen Bildern zu erzählen, dass man wieder so ist reinkommt mit Erzählen.
Das war für mich noch interessant. Ich meine, das ein bisschen besser reden und ein bisschen Sprachverständnis und die Aussprache. Am Anfang konnte ich gar nicht mehr reden. Der Wortschatz ist so sehr tief, gell?
Ganz am Anfang natürlich mit dem Schreiben, wieder lernen schreiben. Da habe ich dann so wie Aufgaben bekommen, die ich auf dem Zimmer abschreiben konnte. Oder so, ja, Wörter abschreiben. Es war das Bild, wir müssen darum schreiben, was es ist.
Ich habe mich auf die Sprache konzentriert. Aber wenn man nachher die Sprache gemacht hat oder ein bisschen geredet hat, dann ist nachher das Rechnen gekommen. Und das war auch fort. Und ja, das laute Wasserbecken, bis das nachher noch mir aus der Tür gegangen ist.
Testen wirklich eben von A bis Z alles zusammen, was man noch kann, was noch funktioniert, wie man würde Zähne putzen, wie man würde sich strahlen. Das ist mir so geblieben.
Meine Hände haben sich ja verkrampft. Und je mehr dass ich wollte, etwas, dass sich das löst, zum Beispiel so ein Trinkfläschchen greifen, desto mehr hat sich das zugezogen. Also, je mehr dass ich mit dem Willen wollte, etwas erreichen, desto mehr hat sich verkrampft.
Das Laufen, das ist relativ gut gegangen. Dann musste ich eine Beißzange in die Finger nehmen. Ich habe nicht gewusst, wie machen.
Die Tests mit dem Grosscomputer, wo man schauen musste. Und dann musste man so Knöpfe drücken. Und ich habe so immer Mühe gegeben, dass ich fast den Krampf in den Finger bekam. Dass das immer jeden Tag ein paar Prozent mehr hat. Da war in der Mitte, wenn man in den Bildschirm geschaut hat, so ein Viereckchen gewesen, und dort sind Pünktchen aufgetaucht. Und jedes Mal, wenn dort Pünktchen auftauchten in der Mitte von einem Bildschirm, musste man einen roten Knopf drücken. Und wenn aber links oben, oben Computer, war dann noch so ein Band gsi. Das ist von der rechten Seite auf die linke Seite übergegangen. Und dort oben sind dann so Lichter aufgeleuchtet. Und wenn man sich auf das Mittelteil auf den Bildschirm konzentrieren und im Augenwinkel hat man dann die Lichtchen einfach gesehen, blinken. Und dann hat man dann gleichzeitig noch einen gelben oder einen weißen Knopf müssen drücken. Je schneller dass man das gesehen hat und je schneller dass man reagiert hat, desto besser ist der Test ausgefallen.
Ich habe zum Beispiel nicht mehr gewusst, dass ich nicht gerne Röseli-Köhli habe. Die haben mir Röseli-Köhli auf den Tisch und ich habe das gegessen und gleich irgendwie hat es mir so komisch gedünkt.
Wenn man einen Zimmernachbar überkommt, wenn der andere ein bisschen besser zu Weg ist, dann ist es eigentlich ein Vorteil. Dann kann man gegen dem nachher eifern. Und wenn man vor einem Problem steht, kann der ihm sagen, los, das ist kein Problem, es geht so und so. Und der Rollstuhl hat aber kurz das Erste, was mein Nachbar hat gesagt, also pass dir auf, tu dir nicht zu viel, dann gehst du um mit dem Rollstuhl. Weil so wie ich bin, hätte ich wieder ausgereizt, bis ich eben überflogen wäre, oder?
Bei uns waren ja auch zwei im Rollstuhl und nicht aufstehen und ihn gar nicht mehr verständigen. Und dann dachte ich, ja, für mich ist das noch gut ausgelaufen. Es war für mich verblüffend. Der Heilungsprozess, bei ihnen ist es auch alle Wochen viel besser gegangen. Seht ihr, die können auch aufs Mal sich laufen. Am Anfang eben mit dem Rollstuhl und zu essen, haben sie auch um mich selber machen können. Dann sind wir das Migros einkaufen. Ja, da habe ich gesehen, das ist fast gleich.
Also es gibt dann auch so Stufen, wo man darf den Transfer machen vom Bett zum Rollstuhl oder wieder zurück oder den Transfer vom Rollstuhl auf den WC. Wenn man das darf, dann bekommt man so einen gelben Zettel oben ins Bett, dass das erlaubt ist. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn so eine Zettel kam, dass ich jetzt von jetzt an selber darf duschen oder von selber darf irgendetwas selber durch das Zimmer laufen, ohne Hilfe, das ist immer, das waren die glücklichsten Momente gewesen. Aber da musste man natürlich vorher unter Aufsicht üben, duschen und damit müssen überlegen. Und dann habe ich manchmal am Abend fast nicht pausen können, Pause, weil ich wusste, am Morgen ist dann der Test. Und dann habe ich dann manchmal noch am Abend die Socken dort hergelegt und so gedreht, dass ich sie dann wirklich gut anlegen kann und das Tüchchen so her platziert, dass es dann einfach zu greifen ist und. Also, das war wirklich jedes Mal wie eine Sekundarprüfung gewesen, so aufgeregt. Und dann, wenn eben der Zettel kam, jetzt darf er selber duschen. Aber das waren ja dann recht grosse Schritte gewesen.
Ich habe schon recht gute Fortschritte gemacht. Also ich konnte schon fein ein bisschen reden, eigentlich, als ich dann entlassen wurde. Aber sie haben dann gesagt, so ein Jahr lang müssen wir Zeit lassen. Bis ein Jahr kann ich noch Fortschritte machen. Was das noch ein Jahr drüber ist, von dann an, das müssen sie so wie akzeptieren.
Die stationäre Rehabilitation ist eine wichtige Station in der Behandlung von Hirnschlagpatienten. Die meisten von ihnen bleiben aber noch eine Weile in ambulanter Behandlung. In der Regel können bis zu einem Jahr nach dem Ereignis noch Fortschritte gemacht werden, wenn es dann auch meist kleine Schritte sind. Die Rückkehr in den Alltag und die volle Eingliederung ins Berufsleben ist nicht einfach. Aber bei vielen können Möglichkeiten und neue Wege gefunden werden, so wie bei Martin Burri, Roland Plüss und Katrin Borle.
Aber es war schon noch hart, oder, als ich dem Sohn das Gute-Nacht-Lied singen wollte, was irgendwie so selbstverständlich wäre. Ich sage, es geht nicht, die Worte kommen nicht. Ich kann nicht singen, das geht nicht.
Es hat niemand mir etwas versprochen, wie es wird. Und das war gut so. Weil ich habe mir meine Ziele selber gesetzt und die waren sehr, sehr hoch. Und mit der Zeit musste ich sehen, das geht nicht. Also es ist zu viel verlangt von mir, dass ich mir warte, ich kann wieder zu Fuß durch Korsika laufen oder so Sachen. Das kann ich sicher im ersten Jahr, wie ich es davor hatte, nicht erreichen. Auch beruflich habe ich gemerkt, ich komme auch nicht mehr an diesen Punkt her. Und vom Moment an, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich andere Ziele setzen, also jetzt muss ich mir etwas anderes suchen, wo ich wieder irgendwie ins Berufsleben zurück kann. Von dann an hat sich auch meine Hand entspannt.
Ja, jetzt in den 2 Jahren jetzt kann ich auch mich reden. Ich kann nicht in der Gruppe reden, also in den Beiz reden. Aber ich kann das auch nicht sagen, was mich bedrückt oder was ein Gespräch in Gang hält. Also das ist kein Problem, aber das mit dem Französisch ist eben bei mir nicht. Für mich ist eben das Französisch, das ist mir nicht einfach gefallen. Also ich habe gegen Clubschulen und Migros und ich bin Französisch reden. Aber nachher, als ich das Geschäft gegeben habe, ist natürlich bei mir 80% Deutsche Kunde gsi und ich konnte nicht perfekt reden. Aber ich konnte mich verständigen. Und nach dem Hirnschlag ist das nicht mehr gekommen. Das ist aber meinen Kollegen oder meiner Familie fast gleich gewesen, dass ich langsam auch etwas reden konnte. Aber für mich war das nicht das Problem. Und, ja, und da tue ich noch gegen, noch heute. ist das für mich nicht einfach.
Ein Anruf eines Kollegen von der BBC. Ich verstehe ihn, wenn ich ehrlich bin, nur einigermaßen. Aber als ich antworten will, finde ich keine Worte, keine englischen Worte. So, als ob im Gehirn die Festplatte mit dem Englisch-Vokabular gelöscht ist. Das sind so die alltäglichen Überraschungen. Oder eine intensive Diskussion mit Kollegen. Plötzlich Müdigkeit, man hört und hört doch nicht zu, als ob man Watte in den Ohren hätte, als ob das Gehirn jetzt einfach abschalten würde.
2 Monate bevor ich den Hirnschlag hatte, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Bei der Spitex war ich Kassierin und habe das daheim gemacht. Am Anfang konnte ich wirklich so ganz säuferlich einsteigen, so mit gebige, einfache Sachen machen und das hat mich wirklich auch tipptopp gedacht. Jetzt bin ich noch einfach Sekretariat von der Spitex, Telefonzentrale, Erfassung von neuen Klienten und muss jetzt merken, dass ich ziemlich an meine Grenzen komme. Ich muss mehr arbeiten jetzt und eben mehr telefonieren und da habe ich einfach wirklich manchmal ein bisschen Mühe, das alles aufzunehmen.
Je länger, jetzt, bei mir ist das jetzt 2 Jahre her, es ist Ungeduld auch, aber ich komme zurück. Und vor allem, wenn ich dann zurückkomme, dann muss ich einfach heimgehen, liegen. Ich muss mehr Zeit haben jetzt. Aber wenn das aber passiert, wenn ich das Telefon abnehme und nein, kann ich das nicht just verstehen, dann ist es eben für mich nicht einfach. Also ich habe sehr Mühe mit dem PC schreiben oder auch mit dem SMS. Ich muss das 20 Mal lesen, bis das mir begreift. Ich kann das viel schneller reden als schreiben. Mit der Zeit geht das schon, aber in der Fremdsprache geht es eben nicht, also immer bei mir.
Also ich kann nicht, wenn ich so ein bisschen in der Diskussionsrunde oder irgend so, wo man reden will, dann bin ich viel zu langsam. Ich muss mir viel zu fest Gedanken machen, was ich sagen will. Und in dieser Zeit ist die Diskussion schon lange die sind schon ganz an einem anderen Thema. Also ich muss mich so einfach darauf konzentrieren, was ich sagen will. Und dazu muss ich noch verarbeiten, was die anderen gesagt haben. Oder das ist das Gleiche wie am Telefon. Wenn ich bis ich schnalle, um was es genau geht, dann ist auch an dem anderen Ende schon fast am Verzweifeln. Bis ich muss nachfragen, ich muss einfach so hundertprozentige Sicherheit haben. Einfach so das Spontane, das ist extrem schwierig.
Man tut nicht mehr so viel reden. Ich bin nicht ein stiller Zuhörer gsi. Ich habe ein bisschen in die Beine auch müssen, meine Meinung sagen. Und heute tue ich das noch für mich behalten und dann im Nachhinein sagen, ich dem Kollegen, das ist nicht meine Meinung. Ja, also.
Ja, das ist eben typisch mehr. Ich kenne Grenzen nicht mehr, die sind nicht mehr so wie früher. Aber im Kopf sind sie eben immer noch so. Und dann habe ich mein Dreirad-Liegevelo bekommen und natürlich sofort fahren. Das auch gemacht und ich bin von daheim gerade 20 Kilometer gefahren. Und natürlich nachher völlig kaputt. Zwei, drei Tage mich fast nicht mehr bewegen, weil ich einfach weit über die Grenze gegangen bin.
Und zwar bewusst. Früher ist er auch so, also man hat 100% gebügelt und man hat gar keine Zeit gehabt. Und heute sage ich mal, man braucht die Zeit. Und ich komme ja auch hier jede zweite Woche und am Donnerstag komme ich in die Logopädie. Und das sage ich der Sekretärin schon, sagen, wenn die nächste Therapie ist. Und dann machen wir gar nichts ab.
Das geht wirklich nur, wenn man täglich ganz, ganz easy seine Übungen macht und darauf achtet, dass man die Übungen ja auch richtig macht. Einfach nicht nur einfach durchzieht, sondern einfach probiert, seinen Körper wieder zu spüren, wie die Muskeln funktionieren, wie die anziehen und lassen, was für einen Bewegungsablauf man hat.
Also wenn ich einen ganzen Tag gearbeitet habe, dann muss ich nicht probieren, am Abend noch die Zeitung zu lesen. Das kann ich gerade vergessen. Und den Tag darauf habe ich es dann wirklich gerne ruhig und geniessen, einfach bald gesagt, zu daheim sein, zu haushalten und dann geht es dann wieder.
Wie es geht, fast 3 Jahre danach. Es geht gut und es geht auch nicht gut. Nicht gut, weil immer wieder die Schatten des Hirnschlags zurückkehren. Unerklärliche Müdigkeit, plötzliche Lese- und Konzentrationsschwächen, das Ringen um Wörter und Begriffe, der Drang, sich abzuschotten und ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Und doch geht es gut, wieder in der Familie, im Beruf, getragen vom Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein. Auch wenn man immer wieder an seine Grenzen stößt, langsam lernt man sie zu akzeptieren und die glücklichen Momente, und davon gibt es Gott sei Dank viele, zu schätzen.
Ja, denke schon. Das ist irgendwie schon auch müssen, sich damit arrangieren, ja.
Klar hat man schon gelernt. Kein Stress und nicht alles auf mir nehmen. Aber das hat mir schon vor 10 Jahren meine Frau schon gesehen. Gell?
Ich muss wieder die Grenzen lernen kennen, dass ich einteilen kann, meine Energie, die ich habe. Also jeden Tag muss man das wieder neu erkunden und ausprobieren. Aus dem, was geblieben ist, will ich einfach das Maximum machen.
Wo ich um ins Berufsleben einbin, habe ich alles machen. Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich muss auch meine Ruhe haben und meine Zeit haben. Und wenn ich heute fast 100% arbeite, ist das nur vielleicht 80% und den Rest muss ich für mich Zeit haben. Ich tue schon fast 100% arbeiten in einem Geschäft, aber irgendwann einmal oder irgendeiner Zeit sage ich, ich mache gar nichts. Und heute sage ich, oh, wir gehen noch ein bisschen läden. Ja.
Unsere ältere Tochter hat geheiratet und sie hat von mir erwartet, dass ich dir führe zum Altar laufe. Und das war das Ziel, dass ich einfach dort so schön wie möglich, ohne zu stolpern, ohne mit der Zehenspitze anzustossen oder führen laufe, so dass mir quasi niemand etwas ansieht. Und das, darauf habe ich einfach hergearbeitet. Und es war wirklich so.
Ich probiere bewusster zu leben. Das klingt nicht gang, aber einfach so, ich sage, wenn es zum Beispiel geht, für zu reisen oder so irgendwie, dann will ich das jetzt machen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich mache es dann, wenn der Raphael gross ist, zum Beispiel, oder so, sondern ich will es jetzt machen und wir machen so. Wir haben es auch gemacht. Wir sind im 07. waren wir auch in Australien mit dem Raphael aus dem Kindergarten genommen. Das sind alles so Sachen. Ich will jetzt will ich es leben, jetzt will ich es machen. Weil ich weiss nie, wie es weitergeht. Ich habe es erlebt, wie es ganz schnell kann ändern kann. Und einfach im Möglichen will ich es jetzt bewusst leben, zu leben.
Das sind Eindrücke von vier Schlaganfallpatienten. Der Kathrin Borle aus dem Emmental, Roland Plüss aus dem Sensebezirk im Kanton Freiburg, Martin Buri aus der Region Bern und Autor von der Sendung, Journalist Hans-Peter von Pischke. Karin Frey, ab jetzt haben wir Gäste im Doppelpunkt-Forum bei uns, die diskutieren und Hörerinnen und Hörerfragen auch beantwortet. Und es sind auch dabei die beiden Fachleute, die Neuropsychologin Helen Hofer und der Rehabilitationsspezialist und Arzt René Müri. Ja, und auch der Autor von der Sendung, der Hans-Peter von Pischke ist mit von der Partie.
So ist es und ich werde zum Schluss von dieser ersten Stunde zuerst mal kurz mit ihm reden und dann nach der 9 Nachricht auf die Fragen der Hörerinnen und Hörer kommen. Sie können uns Ihre Fragen zum Thema Schlaganfall oder Hirnschlag, man braucht beide Ausdrücke übrigens, die Fachwelt kann man sagen, braucht aber eher das Wort Hirnschlag. Sie können uns Ihre Fragen entweder mailen an doppelpunkt@drs1.ch oder anrufen auf 0848 440 222. Ein Teil von diesen Fragen lassen wir in die nächste Stunde einfließen. Hans-Peter von Pischke, du bist der Autor von dieser Sendung. Wir kennen uns seit manchem Jahr vom Arbeiten beim Schweizer Radio DRS. Du selber erzählst, wie du den Hirnschlag erlebt hast. Ich freue mich sehr, dass du da sitzt. Es ist deine erste Live-Sendung, jetzt, wo du wieder dabei bist. Wie geht's dir?
Ja, jetzt bin ich natürlich angespannt, aber ich freue mich natürlich, dass ich es machen kann. Dass ich auch die Sendung habe machen können und die anderen mit initiieren, weil das ist natürlich ein Thema, was mich ziemlich beschäftigt. Aber jetzt habe ich natürlich auch, also mich nimmt es auch natürlich etwas mit, wenn ich jetzt wieder da meine Kollegen höre, was da alles gelaufen ist. Und da kommen natürlich Erinnerungen noch und nöcher.
Ja, jetzt so eine Live-Sendung mitschwätzen, dabei sein. Kannst du das jetzt einfach wieder? Oder hat es Folgen, morgen zum Beispiel?
Ja, also ich kenne mich jetzt, also man kann sich konzentrieren und das schaffe ich auch, aber das kann dann sein oder ist sehr wahrscheinlich, dass ich mich morgen wieder nasser Waschlappen fühle. Das ist halt so. Also im Normalen versuche ich, das also nicht so zu machen. Also ich meine, jetzt also, der Arzt, zu dem ich doch noch immer gehe, jetzt auch von meiner Seilerhaus, hat mir einfach gesagt, zum Beispiel, wenn ich arbeite, Handy stellen und das muss nach anderthalb Stunden schellen und dann mindestens anderthalb Stunden Pause.
Also du musst dich selber überlisten.
Ja, also es ist mir jetzt zum Beispiel bei der Sendung einige Mal gegangen, habe ich also, man schneidet ja, das sind ja diese Interviews und dann habe ich eigentlich viel zu lang gearbeitet. Und dann war ich wirklich dann entweder am Nachmittag oder am nächsten Tag schlichtweg nicht zu brauchen. Also das sind halt Sachen, ich selber sage, die Schatten des Hirnschlags kommen. Aber man muss jetzt wirklich auch das Positive sehen. Also ich kann jetzt wieder reden. Ich muss zwar manchmal mehr denken, also ich muss dann zum Beispiel denken, Stimme geben oder ich muss mich
ich ringe dann um Worte und muss es also im Kopf vorbereiten. Und vorher habe ich halt einfach ja, vor mich hinschwätzen können und irgendwas anders gedacht, zum Beispiel, was jetzt der Gegenüber sagt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie wir das früher gemacht haben, praktisch gleichzeitig formulieren und irgendwas anders hören und überlegen, was ich dann nachher frage. Also das sind dann schon Einschränkungen. Ne?
Die Sendung ist ein grosses Anliegen gewesen. Ist heute den ganzen Tag haben wir den Hirnschlag thematisiert. Warum? Was ist das, was die Hörerinnen und Hörer, was die Leute übergeben
wollen? Also einmal das Schicksal, und das ist also, ja, also einerseits verschiedene Sachen. Also man kann was machen. Also vor allem auch das, wenn man frühzeitig dort ist, dann kann man viel machen. Man kann auch viel mit dem Willen machen. Aber auf der anderen Seite, man muss uns Hirnschlagpatienten auch ja irgendwie verstehen, bestimmte Sachen können wir halt nicht mehr. Jeder hat andere, und eine der schlimmsten Sachen, die mir immer passiert ist, wenn jemand dann sagt, ja, ich bin ja auch vergesslich, ich finde ja die Worte auch nicht mehr, und dann denke ich mir, Herrgott, sagst du, warum es ist ganz anders. Also ich weiß ja, wenn ich also irgendwie eine Gabel anschaue, dann weiß ich, das Ding kenne ich, aber ich kann nicht mehr. Und das Wort kommt nicht mehr. Und das sind dann so Sachen, die mich dann aufregen. Also ich möchte einfach, ja, dass man mit den Leuten umgeht, Verständnis hat, allerdings auch nicht, dass man sie in Warte packt. Also ich denke auch heute, die anderen, die jetzt hier da sind, also ja, die können dann auch schon ein paar Ratschläge geben, wie man mit uns Hirnschlagpatienten umgeht.
Das machen wir definitiv nach den neuen Nachrichten. Eine Frage hätte ich aber noch, so ein stündiges Werk, wieder können arbeiten. Hat jetzt das, und dass du das überhaupt fertig gebracht hast, wieder, hat das für dich eine spezielle Bedeutung?
Ja, also ich weiß jetzt, dass ich bestimmte Sachen auch in dem Beruf nicht mehr kann. Ich weiß, dass ich also nicht mehr so kontinuierlich schaffen kann, dass ich also die großen Projekte, die ich früher durchgezogen habe, obwohl mir das saumäßig leid tut, nimmer machen kann. Aber wenn ich also sozusagen Schritt für Schritt gehe, dann kann ich eigentlich meine journalistische Arbeit wieder leisten. Ich muss halt nur das sehr vorsichtig tun, und ich kann es nicht mehr voll machen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich kann es nicht mehr konzentriert machen um bestimmte Sachen. Aber ich kann wieder etwas schaffen, was, denke ich, auch anderen Leuten was bringt. Also insofern mein Beruf wieder leben.
Und wenn du an die Zukunft denkst, ist das für dich wichtig, dass du sagst, wieder arbeiten, ganz normal, bis zur Pensionierung? Oder heisst das für dich vielleicht ähnlich, wie wir die andere Hirnschlagpatientin gehört haben, die sagt, und ich gehe noch reisen oder ich mache, was ich kann, man weiß nie?
Na ja, ich meine, es sind zwei Sachen. Einerseits weiß ich, und das habe ich jetzt mühsam irgendwie auch gelernt, also ich bin nicht mehr in der Lage, also voll zu schaffen, sondern ich muss Teilzeit schaffen. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite versuche ich wirklich, also für mich ist wichtig, dass ich mit meiner Familie was mache, mit meinen Söhnen, dass ich also wirklich, wie die Katrin Borle am Schluss gesagt hat, so schön, das Leben leben lerne und nicht irgendwas aufschiebe auf die Zeit nach einer Pensionierung oder sowas.
Vielen Dank, Hans-Peter von Peschke. Wir hören uns nach den neuen Nachrichten nochmal und dann zusammen mit unseren beiden weiteren Gästen, René Müri und Helene Hofer vom Anna-Seiler-Haus am Inselspital Bern.
Ja, und Ihre Fragen rund ums Thema Hirnschlag und Rehabilitation, Fragen, die können Sie uns immer noch mailen auf doppelpunkt@drs1.ch, doppelpunkt@drs1.ch. Und solche Mail nehmen wir nachher auf in dieser zweiten Stunde vom Doppelpunkt-Forum.
Sometimes there's There's a time you must say goodbye. Though it hurts, you must learn to try. I know I've got to let you go, but I know anywhere you go, you'll never be far. It's like a light of a bright star, you keep shining.
Das ist die zweite Stunde vom Doppelpunkt Forum. Heute verteilt über den ganzen Tag, am Morgen schon im Treffpunkt und jetzt also im Doppelpunkt Forum ist unser Thema Hirnschlag oder Schlaganfall, wie man mal sagt. Karim Frey, jetzt wird diskutiert und zwar zusammen mit dem Autor vom Hörbild, wo wir gerade in der letzten Stunde gehört haben, mit dem Hans-Peter von Peschke, der selber einen Hirnschlag hat. Dabei ist aber auch Helen Hofer, Neuropsychologin und der Rehabilitationsspezialist und Arzt René Müri. Er ist der Chef von der Reha-Klinik Anna Seilerhaus am Inselspital zu Bern.
Wir diskutieren rund ums Thema Hirnschlag und Rehabilitation. Wir hatten seit heute Morgen die Möglichkeit gehabt, uns zum Thema zu mailen und Fragen zu stellen oder das auch jetzt zu machen. Und ich möchte zum Anfang von dieser zweiten Forumstunde gerne ein Mail lesen.
Grüezi miteinander. Ich hatte vor 8 Jahren einen Hirnschlag. Ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber zu mir gesagt hat, wir haben für Sie sicher noch einen Arbeitsplatz frei. Dafür bin ich sehr dankbar und habe eine Struktur im Tag. Mir persönlich geht es heute den Umständen entsprechend gut, darf wieder Auto fahren, nachdem ich die Fahrprüfung neu bestanden habe. Herzliche Grüße, Dölf.
René Müri, Sie sind Neurolog und Reha-Spezialist. Wenn man jetzt das so hört, Fahrprüfung neu bestanden, wieder einigermaßen arbeiten, ist das so etwa das, was man erwarten kann?
Das ist sehr unterschiedlich, wie ein Patient sich nach einem Hirnschlag erholen kann. Das ist eigentlich jetzt ein guter Verlauf. Es zeigt auch, dass Patienten wieder zurück ins Leben können, auch wieder können Auto fahren. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich.
Können Sie noch ganz kurz zusammenfassen, vielleicht für die Leute, die jetzt erst zugeschaut haben, was passiert genau bei einem Hirnschlag und was passiert nachher, was für Hirnregionen sind denn da betroffen?
Also im Prinzip kann jede Hirnregion betroffen sein. Es kommt darauf an, wo das Gefäß verstopft ist. Das führt eben auch zum Ausfall von der Funktion von der entsprechenden Region. Und wie wir es vorhin auch gehört haben, zu den entsprechenden Störungen. Es ist ganz entscheidend, dass man, wenn man rechtzeitig intervenieren kann, mit speziellen neuen Methoden die Gefäße wieder eröffnen kann.
Also Hirnschlag, ein Blutgrinsel im Hirn, wo der Kanal sozusagen verstopft.
Genau.
Was ist das genau für eine neue Methode? Können Sie die kurz erklären?
Wir haben es vorhin auch schon gehört. Man geht eigentlich mit einem feinen Schläuchchen ins Gefäß rein und geht bis zu dem Grinsel her und tut das mit einem Medikament auflösen.
Wir haben viel gehört von der Sprache, die betroffen ist, zum Teil Lähmungen. Sind das so die typischen Sachen? Gibt es quasi wie typische Hirnregionen oder Sachen, die betroffen sind?
Ja, es hängt ein bisschen mit der Gefäßversorgung zusammen. Dass wenn ein grosses Gefäß zugeht, dann kommt eben die Halbseitenlähmung. Die kann mit einer Sprachstörung sein. Aber es gibt ganz viele andere Störungen auch noch, die vielleicht weniger bekannt sind.
Gibt es äußere Einfluss, die einem Hirnschlag gefährdeter machen können? Rauchen oder ich weiss auch nicht.
Ja genau, dir sprechen etwas Wichtiges an. Rauchen ist sicher ein grosser Risikofaktor. Höher Blutdruck ist ein Problem, höhere Blutfett. Es gibt eine ganze Serie von Risikofaktoren, die man, wenn möglich, behandeln sollte, bevor ein Schlaganfall kommt.
Wir haben jetzt gehört, wenn es passiert, dann müssen wir möglichst schnell handeln. Wir haben es am Hörbild gehört. Und, eine Hörerin hat uns geschrieben, bei ihrem Mann sei es dann relativ lang gegangen, bis der Arzt oder bis die Ärzte etwas gemacht haben. Und zum Schlimmsten verhindern. Also eben, man ist lange befragt worden, warum ist das so? Merkt man es denn nicht immer? Wieso stellt ein Arzt eben die Frage, wie alt sind sie denn? Und dabei kann die Frau nur noch nicken oder den Kopf schütteln.
Ja, ich glaube, man muss natürlich auch immer Risiko und Nutzen abwägen bei dieser modernen Schlaganfallbehandlung.
Was heisst das?
Also ich meine, so eine Untersuchung ist auch nicht ganz harmlos. Man muss in das Gefäß hinein, man muss die Substanz, die das Grinsel auflöst, an dem Ort anbringen. Das hat auch gewisse Risiken und da muss man genau nutzen und Risiko abwägen, bevor man die Behandlung bei einem Patienten macht.
Also die macht man gar nicht immer?
Die macht man nicht immer, ja. Es gibt auch Patienten, die sogenannte Kontraindikationen haben, also Erkrankungen haben, wo man eine solche Therapie nicht machen darf. Es ist also nicht so, dass jeder das muss haben.
Also das ist das, was Sie gesagt haben, mit dem Grinsel auflösen oder
ja.
mit dem Einführen.
Jawohl, aber es gibt zum Beispiel, wenn jemand ganz hohen Blutdruck hat und andere zusätzliche Erkrankungen hat, dann kann man die Therapie nicht immer machen.
Aber gleich, jetzt hat es geheißen, eben, man hat das Gefühl gehabt, es sei so lange gegangen, bis einmal etwas gegangen ist, bis einmal, oder, der Mann hätte ich müssen nachstüpfen. Merkt man es denn nicht immer?
Ich meine, es braucht dann eben natürlich eine spezialisierte Klinik, damit man die Behandlung machen kann. Das ist nicht etwas, das jedes Spital kann durchführen kann im Moment noch.
Wir haben einige Hörermails bekommen, bitte Bernhard Siegmann.
Ein weiteres Mail. Guten Tag, mein Vater, damals 62, hat vor einigen Jahren einen Hirnschlag erlitten. Er hat seitdem mehrere Fortschritte gemacht, doch manchmal habe ich das Gefühl, auch einige wenige Rückschritte. Beim heutigen Zuhören ist deshalb bei mir folgende Frage aufgetaucht, zu der ich bisher noch keine konkrete Antwort erhalten habe. Kann ein Hirnschlag auch einen Einfluss auf das Gedächtnis und die Erinnerungsfähigkeit haben? Vor allem auf das Kurzzeitgedächtnis. Dass man Mühe hat, kurzzeitig Informationen zu speichern, sei es, was man einkaufen soll oder ein abgemachtes Treffen und Ähnliches. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hirnschlag und Alzheimer? Mit freundlichen Grüßen, Silvia Obliger, Lausanne.
Ich würde meinen, die Frage gebe ich René Müri weiter.
Ja, also das ist so, dass natürlich Gedächtnisstörungen auch ein häufiges Problem können sein nach einem Hirnschlag. Es stellt sich jetzt eine zweite Frage natürlich, wenn der Hirnschlag schon sehr lange her war, ob zusätzlich noch andere Erkrankungen bestehen, die zum Beispiel Gedächtnisstörungen machen können. Oder? Das kann man jetzt aufgrund von diesen Angaben nicht ohne weiteres auseinanderhalten.
Aber einen direkten Zusammenhang besteht nicht jetzt zwischen Alzheimer und Hirnschlag?
Nein, aber sehr häufig sind die beiden Krankheiten auch kombiniert, weil das natürlich Erkrankungen im Alter sind, die häufig vorkommen.
Also das heisst, jemand hat möglicherweise Alzheimer und da kommt noch ein Hirnschlag dazu?
Genau.
Gut, ein weiteres Mail.
Guten Abend, meine Frage betreffend Hirnschlag. Ich habe ein großes Problem mit Krampfadern, viermal operiert und schlimmer denn je. Besteht die Gefahr, dass sich ein Blutgerinnsel löst und zu Hirnschlag führen kann? Habe als Medi ASS Cardiospiric 100 und Felodipin 10 zur Blutdrucksenkung. Vielen Dank für Ihre Antwort, Elsbeth Stoner.
Kein Risiko für einen Hirnschlag da sein, wenn nicht eine Herzerkrankung zusätzlich vorhanden wäre. Also normalerweise machen Krampfadern nichts.
Merci.
Dann haben wir gerade noch ein Mail. Da steht, sehr geehrte Damen und Herren, meine Mutter, 72, hat im Februar 2008 einen sehr schweren Hirnschlag erlitten. Die Folgen Halbseitenlähmung und der fast vollständige Verlust der Sprache. Weil meine Mutter während dem sehr langen Spital- und Reha-Aufenthalts zu schwach war, eine Logopädietherapie durchzuführen, haben wir wertvolle Zeit verloren. Nun bekommt meine Mutter seit einigen Monaten Logopädie. Es sind kleine Fortschritte zu erkennen. Nun sind mit der Krankenkasse und dem Pflegeheim Diskussionen entstanden, wie lange die Fortführung einer solchen Therapie noch Sinn macht. Meine Frage, mit welchen Fortschritten können wir nach so langer Zeit in diesem Bereich realistisch noch rechnen? Freundliche Grüße, Christoph Meile, Jonen.
Die Erholungsmöglichkeiten vom Hirn sind natürlich im ersten Jahr am grössten. Das ist schon so. Und wenn ein Hirnschlag ein Jahr oder schon länger zurückliegt, werden die Fortschritte kleiner sein. Aber insbesondere bei der Sprache lohnt es sich doch weiterzuführen, weil man auch in der Logopädie sieht, dass manchmal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren immer noch wichtige Fortschritte erzielt werden können.
Jetzt ist ein Mail reingekommen von einem Herr, der schreibt, beziehungsweise von einer Dame, die schreibt, dass ihr Partner lang in Therapie gegangen ist, 7 Jahre oder so, und dann hat er sich angefangen weigern und sie hat das Gefühl, jetzt ist es wieder schlechter geworden. Ist das so? Bleibt es nicht auf irgendeinem gewissen Stand? Wird es wieder schlechter, wenn man das nicht mehr macht?
Das kann schon sein. Ich glaube, 7 Jahre ist auch eine sehr lange Zeit für Therapie, und dass der Patient therapiemüde ist, das verstehe ich auch. Also wäre sicher gut, man würde mal einen Unterbruch machen und dann allenfalls wieder intensiv einsteigen.
Helen Hofer, Sie sind Neuropsychologin. Ich frage Sie, sind es Patienten, wie jetzt der Herr, den wir gehört haben, die sagen, ich mag einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus, die zu Ihnen kommen?
Die weniger sind dann eher die Angehörigen, die verzweifelt sind, weil die Hoffnung ist eigentlich immer das, was zuletzt stirbt, wo merken, es geht nicht ganz. Auf der anderen Seite, es gibt einfach, gerade wenn man so lange in die Rehabilitation geht, hat immer wieder Situationen, wo man müde ist. Und ich denke, das ist normal, dass man stoppt. Und dann kommen sie nicht zu mir in Therapie. Zu mir kommen sie in Therapie, wenn der Leidensdruck sehr gross ist und man gerade häufig, was man schon gehört hat in dem Beispiel, Patienten so in dieser Phase sind, wo sie merken, also sie haben viel erreicht, aber es gibt Grenzen. Und das verarbeiten, das löst häufig viel Trauer und Verzweiflung aus und so Fragen. Patienten stellen sich viele Fragen, welchen Sinn gibt mein Leben noch? Wie geht es weiter in diesem Leben?
Also quasi akzeptieren, dass man gewisse Sachen nicht mehr kann und nicht mehr wird können.
Ja.
Hans-Peter von Peschke, so das Jahr, das hängt so ein bisschen wie die Guillotine über allem, oder? Man muss das Gefühl haben, in einem Jahr muss ich das irgendwie schaffen. Wie war das bei Ihnen gewesen? Wie haben Sie das erlebt, was jetzt auch gerade Frau Hofer gesagt hat?
Ja, also ich glaube, also sozusagen, das ist also eigentlich so erst einmal prospektiv, also in Zukunft gewandt. Also wenn man dann die 3 Monate stationäre Reha hinter sich hat, dann ist es eigentlich so, aha, jetzt hat man noch ein Dreivierteljahr. Und eigentlich ist es entscheidend, dass man dann irgendwann, und das ist, glaube ich, nicht mehr auf das Jahr gebunden, dass man also so weiß, das sind jetzt so meine Grenzen und da kann ich mich irgendwie einrichten. Das ist entscheidend. Also ich glaube, das ist nicht so wichtig. Also entweder ich bin dann wirklich verzweifelt, dann komme ich auch nicht mehr weiter. Aber wenn man dann sagt, na gut, ein paar Fortschritte hat mich gemacht, dann versucht man es immer noch weiter. Aber man lernt natürlich dann auch irgendwie ökonomischer. Also zum Beispiel, ich kann das an sehr einfachen Beispiel sagen. Also was ich ja dann auch geschildert habe, plötzlich habe ich gemerkt, meine Englisch-Festplatte ist gelöscht. ich kann zwar nur einigermaßen verstehen, obwohl ich vorher gut verstanden habe. Aber, und dann habe ich ja gesagt, ja gut, also jetzt nochmal richtig Englisch lernen, das ist mir jetzt nicht wichtig, es sind ein paar andere Sachen wichtig. Also das muss man dann auch machen. Also man kann nicht alles und bestimmte Sachen kommen halt nicht zurück.
Würde das heißen, Helene Hofer, dass man wie quasi die Ressourcen auf etwas anderes muss fokussieren, statt auf das, was man wie muss akzeptieren, dass man es nicht mehr kann?
Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, wie, so wie der Herr Burio erzählt hat, neue Ziele definieren. Bedeutet eben, wie der Herr von Peschke gesagt hat, man muss loslassen, Abschied nehmen vom Alten, vom quasi alten Leben. Und lernen zu akzeptieren, so wie man es sich eigentlich vorgestellt hat, geht es leider nicht mehr weiter. Und ich denke, das ist immer auch sehr ein schmerzhafter Prozess, zu sagen, okay, das, was nicht mehr geht, aber ich habe ja noch Potenzial und schauen, was kann ich mit dem machen.
Nur rasch ganz kurz zurück zu dem, was wir vorher von dieser Hörerin gehört haben. Sie haben gesagt, die Angehörigen kommen, wenn sie dann eben verzweifelt sind. Was sagen Sie so jemandem, der einen Partner oder eine Partnerin hat, der Hirnschlag hat, der nicht mehr will, der sagt, ich mache nicht mehr?
Das Wichtigste, denke ich mir dort immer zu sagen, es ist normal, dass es Phasen gibt, wo jemand sagt, ich habe genug Therapie, ich will nicht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und das Lehren auch als Angehörige, auch wenn man denkt, da könnte man doch noch viel mehr rausholen, zu akzeptieren, wenn der Partner nicht will, man kann es nicht erzwingen. Und manchmal ist es aus meiner Erfahrung sinnvoll, Therapiepausen zu machen, ohne Therapie Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, wo liegen Schwierigkeiten im Alltag und eventuell, wenn sie dann wieder braucht, neu in Therapie zu gehen mit neuer Motivation. Also dann auch den Angehörigen zu Mut zu machen, man verliert ja nichts. Man denkt, es ist zwischendurch wirklich wieder gut, Therapiepausen zu machen.
Also auch wenn wir gehört haben vorher, dass es je nachdem halt auch wieder ein bisschen bergab gehen könnte, René Müri.
Ja, ich glaube, in dem chronischen Zustand, also eben nach vielen Jahren, ist das sicher ein wichtiger Punkt, dass man auch, es macht keinen Sinn, ewig Therapie weiterzuführen. Ich glaube, eine Pause machen ist manchmal auch sehr wichtig, weil man sieht, dann bleibt es gleich oder geht es zurück. Und das kann auch wieder zur Motivation führen, dass man sagt, doch, ich brauche es eigentlich schon.
Wie läuft das bei euch jetzt im Anna-Seiler-Haus? Dort sind die Leute, die kommen, eben bleiben ein paar Monate und nachher gehen sie wieder zurück ins Leben. Wenn man hört, jemand eben geht nach 7 Jahren noch in eine Therapie etc., das sind nicht mehr die Leute, die bei euch sind. Habt ihr da noch Kontakt, wenn dann eben jemand plötzlich ein Problem hat oder Sorgen hat, kommen die wieder zu euch oder wohin geht man denn da?
Es gibt sehr unterschiedliche Anlaufstellen. Bei uns ist natürlich die Tür immer offen. Wir sagen, wenn sich irgendwelche Schwierigkeiten im Alltag ergeben, ihr könnt euch jederzeit wieder melden. Meine Erfahrung ist aber auch so, das ist auch das Ziel der Therapie. Das Leben soll sich ja nicht im Spital abspielen, nicht in der Therapie, sondern es geht immer darum, wieder zurück ins Leben, dass Patienten und Betroffene und ihre Angehörigen lernen, trotz dieser Schwierigkeiten ein neues Leben aufzubauen und neue Möglichkeiten zu finden, wo sie auch Hilfe holen können. Also Hilfe bei Freunden, sich öffnen bei Freunden, bei Angehörigen, aber auch zum Beispiel bei Selbsthilfeorganisationen wie Fragile, dort wie anzudocken und zu schauen, wie kann es dort weitergehen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, die medizinische Betreuung, die verschiedenen Therapien, das gehört wahrscheinlich so weit zum Standard. Ist das bei der Psychologie das Gleiche? Hat die gleiche Akzeptanz oder ist das eher neuer und man hätte ein bisschen müssen schauen, dass das auch akzeptiert wird, dass die Leute eben das abbrauchen?
Neuropsychologie, denke ich, mittlerweile hat es einen sehr wichtigen Stand, weil so belegt ist, dass die Neuropsychologie und ihre Therapie, also wenn es darum geht, um Funktionstraining in kognitiven Funktionen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, ganz einen wichtigen Stand hat und viel kann erreichen, ist leider nicht immer so gewesen. So, und was man kann sagen, vom Ablauf her, beim Hirnschlag, am Anfang braucht es auch die Neuropsychologie nicht. Dort braucht es ganz klar die medizinische Versorgung. Neuropsychologie und nicht nur die Neuropsychologie, es ist eine ganz starke interdisziplinäre Rehabilitation. Also alle anderen kommen erst später. Und das ist eigentlich mittlerweile Standard, dass Rehabilitation nach Hirnschlag nur im interdisziplinären Team funktioniert, also mit Physio, Ergo, Logo, Neuro.
Und wie ist das mit der, also wenn eine Krankenkasse zum Beispiel, zahlen denn die alles?
Also im stationären Bereich wird das gezahlt. Beim ambulanten Bereich ist das natürlich viel schwieriger. Man muss entsprechend auch Kostengutsprachen einholen. Man muss auch begründen, wieso man das macht. Aber ich glaube, der Punkt von der interdisziplinären Rehabilitation, sei das jetzt stationär oder ambulant, ist sehr wichtig. Dass man eben probiert, möglichst auf die Lebenssituation des Patienten optimal einzugehen. Das heisst auch, es sind nicht nur Therapiebereiche, sondern es ist natürlich auch der Patient und seine Angehörigen. Und im ambulanten Bereich ist das eben ganz ein wichtiger Teil, wie komme ich daheim zu schlagen.
Ich meine, ich möchte vielleicht noch eines aufmerksam machen. Also wir haben jetzt immer von Logopädie, Psychologie und was Physiotherapie geredet. Ich denke, für all die, die das aus dem Spital dann ins Anna-Seiler-Haus gekommen ist, ist was anderes. Nur ganz wichtig ist also sozusagen die stinknormale Pflege. Also, und den muss ich schon ein Grenzchen winden. Das heißt also sozusagen die Tag und Nacht, also wenn dann meine Nachbarin einfach, weil sie nicht mehr reden kann, geweint hat. Die ist immer da gewesen. Die hat die Angehörigen auch in der Nacht gerufen, jetzt kommt's, hilft's der. Und eben dann eben die Bildle, die man da aufgehängt hat von den Angehörigen, oder jetzt habe ich heute, also was weiß ich, von der Katz. Und diese ganzen, dass ich ständig eine Anlaufstation gehabt habe, und das ist natürlich für die auch eine Belastung, sicherlich auch erfreut, wenn es dann vorwärts geht mit dem Patienten. Aber sozusagen, das ist nicht dieser riesige Trainingsplan von 6 Stunden vielleicht am Tag, die ich gemacht habe, sondern dass dann wirklich von früh bis abend hat man und auch die Angehörigen eine Anlaufstelle, wo man irgendwie mit seinen Sorgen sich aufgehoben gefühlt hat. Und auch wenn zum Beispiel Katrin Borle oder ich am Anfang gesagt habe, Mensch, jetzt 3 Monate Reha, ich will nicht. Also es ist die Geborgenheit, die man dann so in der Reha hat, ist sehr wichtig. Und deswegen kommen auch viele dann immer wieder zurück, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten.
Was haben Sie, oder hast du selber, Hans-Peter von Peschke, für Strategien gehabt, wenn eben der Frust gekommen ist? Ich nehme an, du hast das auch erlebt, wo einfach gesagt hast, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr.
Ja, ich aber auch, also praktisch Therapiepause. Ich habe irgendwann einmal gesagt, also Himmel, Herrgott, jetzt habe ich also auch nur in der Ambulanten, ich habe 8 Arzttermine die Woche, ist ja verrückt. Und habe ich auch reduziert und habe das gemacht. Aber es ist dann also, ich glaube, das Wesentliche ist dann, irgendwo kommt dann der Wille, dass man weitermacht. Und das ist das Entscheidende. Und dann muss man halt langsam sich konzentrieren auf das, was wirklich was bringt. Und ein paar Sachen halt nimmer. Wenn der Herr Burri da drin sagt, der kann halt wahrscheinlich nimmer zu Fuß durch Korsika gehen, dann muss man genauso. Oder ich kann also, was weiß ich, hier bestimmte Arbeiten bei Radio DRS halt nimmer durchführen, auch wenn es mir schwerfällt. Das muss man akzeptieren.
René Müri, Neurolog und Rehabilitationsspezialist, Sie haben vorher gesagt, es geht nur interdisziplinär, also dass die verschiedenen Sektionen zusammenarbeiten, Psychologie, Arzt etc., Therapieformen. Wie ist das? Ist das, wenn man jetzt so die Schweiz anschaut, überall etwa gleich, was angeboten wird? Oder gibt es da auch so etwas wie eine Art Glaubensformen, von was jetzt die beste Therapie ist nach einem Hirnschlag?
Also ich glaube, das Interdisziplinäre setzt sich immer mehr durch. Und ich bin auch sehr froh, dass der von Peschke Pflege erwähnt hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Und es ist tatsächlich so, Pflege ist 24 Stunden an 7 Tagen beim Patienten. Und das Wertvolle an der interdisziplinären Vorgehen ist eben, dass jede Berufsgruppe seine Sicht einbringen kann und so eigentlich den Rehabilitationsplan ausarbeiten kann. Ich glaube, alle Kliniken, die den interdisziplinären Ansatz haben, sind eigentlich die modernen Kliniken in der Rehabilitation heutzutage.
Was gehört dort alles dazu? Einfach kann man aufzählen, was gehört definitiv dazu?
Also eben das, was wir jetzt eigentlich schon erwähnt haben, das sind die klassischen Therapiebereiche, es ist die Pflege, es ist die ärztliche Seite, der Sozialdienst ist ein wichtiger Teil, aber auch die psychologische, also nicht nur die neuropsychologische, sondern auch eben die psychologische Betreuung und Unterstützung von den Angehörigen und vom Patienten.
Genau dazu haben wir ein Mail. Merci.
Karin Frey, du hast gerade noch ein Mail reingekommen, auch wo Angehörige betrifft. Das vorweg vielleicht, finde ich ganz interessant auch. Da schreibt Lisette Lehmann, guten Abend, mein Bruder ist momentan im Anna-Seiler-Haus als Betroffener. Er litt am 11. Mai einen Hirnschlag. Wenn ich ihn besuche, sitzt er im Rollstuhl und schaut mich gross an, gibt aber auf meine Fragen meistens noch keine Antwort. Wenn er aber eine gibt, dann ist diese passend. Meine Frage, kann er mich verstehen und kann er auch die Diskussionen um ihn herum einordnen? Ich hoffe auf meine Fragen, eine Antwort zu erhalten. Ganz herzlichen Dank.
René Müri.
Ich glaube, er kann die Fragen schon verstehen. Was er sicher braucht, ist mehr Zeit. Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt, das haben wir auch im Hörbild gehört. Es braucht einfach mehr Zeit, um zu verstehen, was genau man von jemandem will oder was die Angehörigen ihm möchten sagen. Aber ich glaube, das Verständnis ist da. Aber es braucht Zeit und man muss es manchmal wiederholen. Und manchmal kommt es halt und manchmal kommt es nicht. Das ist echt typisch in der Rehabilitation am Anfang.
Was mir da ganz wichtig dünkt, ist, den Angehörigen Mut zu machen. Sie dürfen Fragen stellen, wenn sie nicht ganz klar sind, wie die verstanden. Fragen stellen, den Therapiebereich, den Ärzten Fragen stellen. Das Wichtigste, dünkt mir, ganze Rehabilitation, sowohl für die Angehörigen als auch für die Betroffenen, dass sie Spezialist werden. Verstehen, was ihre Hirnverletzung bedeutet. Fragen stellen. Man kann nicht immer in jeder Therapie alle Fragen beantworten, aber dann gibt es nachher jemand anderes, der die Frage beantworten kann.
Das nächste Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Mann hat vor genau 4 Jahren einen schweren Hirnschlag erlitten. Sein und mein Weg ist lang und steinig zurück in ein absolut neues Leben, aber auch in ein neues, schönes Leben. Ein solches Ereignis verändert ein Leben total, denn eine Hirnverletzung bleibt immer eine Verletzung, sie ist aber unsichtbar, vor allem für die Umwelt. Ich als Ehefrau, Partnerin von meinem Mann, habe auch ein neues und anderes Leben. Es ist wichtig, die Angehörigen, sofern dies möglich ist, eng in die Therapien mit einzubeziehen. Dies wurde in der Anna-Seiler-Zeit optimal gemacht, noch heute ein grosses Merci. Wir wünschen allen Betroffenen viel Mut, Ausdauer, Kraft und Freude. Viele Grüße, Marianne Gampisch-Weber und Hans Weber.
Die Angehörigen sind ein wichtiges Element. Hans-Peter von Peschke, ich möchte dich fragen, wie war es, zurückzukommen, auch an den Arbeitsort, zurückzukommen zu den Leuten, die einem können und selber weiss, man ist nicht mehr ganz wie vorher. Wie hat das Umfeld reagiert?
Also ich glaube, man kann da wirklich fast allen Mut machen. Also die engere Umgebung, also ich habe es auch von anderen Patienten gehört, die ist eigentlich im Prinzip sehr verständnisvoll. Manchmal wird man an den falschen Stellen in Watte gepackt.
Konkret?
Ja, also dass man dann halt, dass sie dann immer so sagen, also kannst du das, wie geht's dir jetzt? Und also ganz, ganz vorsichtig noch fragt, sondern das können wir eigentlich schon selber beurteilen oder wir können es überhaupt nicht beurteilen. Also manchmal muss man halt erfahren, dass man es nicht mehr kann. Aber natürlich. Also jetzt um ein Beispiel zu nennen, ich gehe dann auf irgendeine, also sozusagen große Konferenz, wo es riesig, also nicht groß, also einfach 20, 30 Leute und plötzlich muss ich halt erfahren nach einer Stunde, ich kann nicht mehr und dann frage ich mich, was tust du da überhaupt? Also, aber wenn man mir vorher gesagt hat, also mein Chef, jetzt gehst, du kannst da sicher nicht hin, dann hätte ich gesagt, blöd Hammel. Also ich muss es erst, bestimmte Sachen muss man einfach erst erleben. Aber ich glaube, man kann es also wirklich vertrauen, dass die anderen mitmachen und man muss sich nur genau auch artikulieren.
Helen Hofer, wie häufig passiert es denn, dass Leute wieder zurück ins Arbeitsumfeld kommen und man merkt eigentlich nichts, eben, so wie Frau Gampisch das gesagt hat, es ist unsichtbar, aber man merkt, er ist ein bisschen langsamer und irgendwie schafft er nicht mehr so viel, dass man irgendwie sagt, ja, aber man sieht er gar nicht an, ist er ein bisschen faul? Jetzt bist du ja wieder gesund.
Was man kann grundsätzlich sagen, Hirnschlag ist ja so mit von den häufigsten Gründen für eine Behinderung im Erwachsenenalter. Und wenn ihr fragt, wie viel kommen wieder zurück, man weiss von Forschung, sind etwa 20%, die genau an die gleiche Stelle mit den gleichen Funktionen zurückkommen. Bei allen anderen gibt es eine Veränderung bis hin zu 100%iger Invalidität. Das ganz grosse Problem ist bei dem Zurückgehen das Unsichtbare. Das, was vorhin auch der Herr von Peschke gesagt hat. Man sieht nichts an, man schmeckt nichts. Gedächtnisstörung kennen alle, aber nach einer Hirnverletzung, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, ist das ganz etwas anderes. Es ist nicht einfach mal etwas vergessen, sondern es sind die Nervenzellen, die es nicht mehr speichern oder nicht mehr abprüfen. Und das hat ganz andere Auswirkungen. Man wird durch das arbeitsunfähig.
Aber eben heisst das im Prinzip, wenn man jetzt die psychologische Betreuung anschaut oder die Betreuung der Angehörigen, man müsste auch den Chef einladen in ein Gespräch oder die näheren Verwandten, einfach die Leute, die wirklich mit den Betroffenen auch zu tun haben. Wie machen wir das generell?
Chef wird einbezogen, wenn es darum geht, einen Arbeitsversuch zu machen, also der Patient schon wieder daheim ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Arbeitsumfeld weiss, wo sind die sogenannten Schwachstellen beim einzelnen Patienten, damit man eben mit dem umgehen kann. Weil letztlich geht es darum, kann man mit dieser Störung trotzdem eine gewisse Leistung herbringen. Und dort ist auch ganz wichtig, dass das Arbeitsumfeld informiert wird, zusammen mit dem Patienten, was ist möglich und was nicht und wo muss man aufpassen und was kann man ihn eben auch machen, damit er nicht falsch in die Watte gepackt wird.
Und es fängt dann nachher wieder einen langen Prozess an. Das ist, denke ich, sowieso die grösste Herausforderung an der Neurorehabilitation. Es ist ein langer, steiniger Weg. Und die reguläre berufliche Wiedereingliederung kann sich ein halbes Jahr bis ein Jahr wieder strecken. Wir fangen an mit einem Vorgespräch und dann sagt man vielleicht am Anfang mit 20%, mit 30%. Und das kann sich über Wochen und Monate herstrecken. Man weiss am Schluss nicht, wo es herführt. Das kann herführen, man sagt, es geht alles gut. Was kann herführen, es geht gerade gar nichts, und dazwischen liegt alles Mögliche. Das ist auch ganz schwierig für die Angehörigen und Betroffenen, dass sie nicht genau wissen, wo es hergeht. Man hat zwar Ziel, aber man weiss nicht, was passiert. Wenn jemand einen Arm bricht, weiss man genau, nach 7 Wochen sind die Knochen wieder zusammen. Nach einem Hirnschlag weiss man nicht genau, wo der Weg herführt.
Wie häufig passiert es, dass zum Beispiel Partner irgendeinmal nicht mehr mögen und sagen, es ist einfach alles nicht mehr, was war, ich bin am Rand, ich kann nicht mehr. Also dass zum Beispiel Beziehungen durch so einen Hirnschlag auch auseinandergehen. Wie häufig ist so etwas der Fall?
Das ist jetzt ganz eine schwierige Frage. Grundsätzlich sind Familienpartner sehr belastet. Man weiss Zahlen, dass etwa 50% sich in etwa 3-4 Jahren scheiden nach einem Hirnschlag. Aber wenn man die Zahlen in der Allgemeinbevölkerung anschaut, weiss man im Moment noch nicht, ob es gleich viel ist wie Rogen, weil dort sind sie ja sehr hoch. Aber man muss sagen, Familienangehörige sind genauso belastet wie Betroffene.
Darf ich fragen, Hans-Peter von Peschke, wie das deine Frau hat mögen beissen?
Also, ich denke, also bisher ist es eigentlich ganz gut gegangen, wobei also sozusagen auch sie lernt dann bestimmte Sachen oder auch ich. Also sie lernt dann, dass bestimmte Sachen nicht irgendwie böswilliges Vergessen oder sowas ist, sondern das ist so. Und ich habe inzwischen auch gelernt, dass ich dann also praktisch ja fast böse werde, sage, du, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt du weißt genau, dass ich das nicht kann. Und vorher, also das ist jetzt aber ist ja schon fast 3 Jahre her, also das können wir jetzt. Aber ich habe also die Schwierigkeit, ich habe jetzt auch die 2 Personen etwa in dem Hörbild, da ist es also, glaube ich, recht gut mit den Partnern gegangen. Aber es gibt natürlich immer wieder Schwierigkeiten und beide müssen wieder lernen, sich neu aufeinander einzulassen.
Ich habe am Ende der letzten Stunde die Telefonnummer durchgegeben, dass man uns auch anrufen kann. Bernhard Siegmann macht mir jetzt gerade ein Zeichen, dass wir 3 Hörerinnen und Hörer am Draht haben.
Genau, ich hoffe, jetzt ist dann gerade Alice Sachs von Zug am Telefon. Frau Sachs? Ist sie da?
Ja, ich bin da.
Gut, Sie können Ihre Frage stellen, Frau Sachs.
Jawohl, wunderbar.
Bitte, Sie können Ihre Frage stellen.
Aha, eben. Meine Frage ist, man hört im Volksmund oft eben der Betroffene, also wo ein Schlaganfall oder so gehabt, er hat einen Streifen gehabt. Ist das eine mildere Form von einem Hirnschlag oder ist das einfach Volksmund? Oder wie ist das so, ein Streifen?
Vielen Dank, ich gebe die Frage an René Mühre weiter.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Sogenannte Streifung ist häufig ein Vorbote von einem Hirnschlag. Das heisst, man kann eine Störung haben von Sprache oder eine Lähmung, die für ein paar Minuten bis Stunden bis maximale Tage dauert. Und das ist ein Warnzeichen eigentlich, wenn das so, so etwas erlebt hat, sollte er unbedingt zum Arzt.
Als nächstes habe ich von Dietike den Mario Bizzozero am Telefon. Guten Abend, Sie können auch Ihre Frage stellen.
Ja, guten Abend miteinander. Ich habe vor einem Jahr habe ich auch einen Hirnschlag gehabt, und zwar nicht eine Blutung, sondern eine Leere. Und inzwischen, muss ich sagen, habe ich von Anfang an immer eigentlich sehr stark Schwindel. Ich habe nicht gut laufen, ohne dass ich mich nicht zusammenreisse. Und in Sachen, der Schwindel geht einfach nicht weg und ich kann nichts machen dagegen.
Vielen Dank, Herr Bizzozero. Ich glaube, auch diese Frage geben wir an Neurologen René Mühre weiter.
Ja, der Schwindel ist ein häufiges Problem nach dem Schlaganfall. Und es tut natürlich, wenn man schon eingeschränkt ist im Laufen, die Sicherheit vom Laufen deutlich einschränken. Man kann, je nach Ort von der Durchblutungsstörung oder vom Hirnschlag kann es eben auch das Gleichgewichtsorgan betreffen oder eben die Zentren im Hirn, die wichtig sind, dass man keinen Schwindel überkommt. Wie sich das wird entwickeln, ist natürlich für mich sehr schwierig zu sagen im Moment.
Kann der Bizzozero etwas aktiv machen, dass es besser wird?
Ich glaube, was wichtig ist, trotz dem Schwindel weiter trainieren. Sich nicht verunsichern, weil Schwindel kann dann häufig eben auch zu Angst führen, dass man eigentlich schlechter laufen kann, wenn das der Fall ist. Also dort ist, glaube ich, ganz wichtig, dass er lernt, mit dem Schwindel umzugehen.
Vielen Dank. Ist das gut so für Sie?
Er ist schon weg.
Er ist schon weg. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Hörerin am Trott.
Genau, es ist Rosmarie Stoffer. Frau Stoffer, Ihre Frage bitte.
Ja, guten Abend miteinander. Ich habe eine Frage, ob es sinnvoll ist, dass man Aspirin Cardio 100 nimmt als Vorbeugung.
Das ist richtig. Das ist eigentlich das Medikament, das man zur Vorbeugung vom Hirnschlag gibt, wenn man Risikofaktoren hat oder wenn man zum Beispiel mal so eine Streifung hat.
Vorbeugung, vielleicht das Thema, wo man gerade noch ein bisschen bleiben können, Medikamente zum Vorbeugen, aber nur dann, wenn man allenfalls schon vorbelastet ist mit anderen Krankheiten, verstehe ich das richtig?
Also wenn man schon mal ein Ereignis gehabt hat oder eben wenn man Risikofaktoren hat, ich glaube, das ist wichtig. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wenn der Blutdruck erhöht ist oder Blutfette erhöht sind, dass man das auch behandelt tut. Aber wenn man zum Beispiel einen Hirnschlag gehabt hat oder eine Streifung gehabt hat, ist das zur Vorbeugung wie jetzt Aspirin Cardio verwendet.
Aber ich nehme an, also das läuft nur über den Doktor?
Das sollte unbedingt natürlich nur über den Doktor laufen.
Gut. Gibt es vorbeugend Sachen, die man auch sonst machen kann? Dass man möglichst, also es gibt ja offenbar ganz viele junge Leute, die das trifft. Kann es jeder treffen?
Es kann jeder treffen. Bei den jungen Leuten sind es andere Risikofaktoren. Dort hat es häufiger Patienten, die einen Herzfehler haben, ein sogenanntes Foramen ovale, also ein Teil, wo die beiden Herzkammern nicht getrennt sind. Dort können dann eben Blutgrinsel ins Hirn gehen.
Und eben, wenn man so die ganz allgemeine Lebenshaltung anschaut, was kann man machen, dass einem so ein Schicksal möglichst nicht widerfahrt? Gibt es Tipps, gibt es Sachen, die man überhaupt kann?
Also was man sicher auch weiss, ist, dass körperliche Betätigung etwas Gutes ist. Dann eben Übergewicht reduzieren, nicht mehr rauchen, Blutdruck einstellen und, und. Ich glaube, man kann schon einiges dazu beitragen, dass die Risikofaktoren kleiner sind.
Also eigentlich so die ganz klassischen Sachen, die man auch sonst immer müsste, um so genau gesund zu leben.
Ja, wie immer.
wie immer. Sie lachen, Hans-Peter von Peschke. Aber Sie haben ja gesund gelebt vorher, oder?
Ja, ich habe meine Risikofaktoren nach wie vor gehabt. Also natürlich, also zu viel gutes Essen, aber sonst andere. Ich habe relativ viel Sport getrieben und ich glaube, das sind halt auch manchmal genetische Sachen. Da kann man auch, ich habe Mittel genommen und da kann man halt nichts machen. Und manchmal hat man auch Pech gehabt, dass ich habe irgendwann im Jahr 1997 so eine Streifung, ganz kleine, gehabt. Seitdem habe ich Blutverdünnung gehabt und dann hat man halt eine Darmspiegelung und gemacht bei mir und dann hat man die Blutverdünnung weggenommen und der Arzt hat völlig zu Recht mich darauf aufmerksam gehabt, dass eine Chance von 1 zu 100.000 besteht, dass man da also einen Hirnschlag bekäme und ich habe anders als bei der Lotterie, also negativ das Los halt gezogen. Also in manchen Sachen kann man nichts machen und also gerade bei den Jungen, also ich meine, selbst wenn wir heute zum Beispiel einen 20-Jährigen oder sowas gesehen haben, selbst wenn der geraucht hat, das damit allein erklärt es nichts, sondern es hat einfach auch Pech und Schicksal. Also das gibt's.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand einen Hirnschlag bekommt, dann soll er nicht nur sich schuldig fühlen, dass er da verantwortlich ist. Aber Risikofaktoren heisst, man kann das Risiko minimieren, aber es kann einfach auch mal auch sonst eintreten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei den jungen Patienten sind es eben häufig andere Risikofaktoren, oder? Die jetzt nicht mit Rauchen oder mit solchen Sachen zu tun haben.
Was ich im Vorfeld auch immer so ein bisschen gehört habe, als ich gesagt habe, ich mich eine Sendung zum Thema Hirnschlag, sind immer wieder Leute gekommen, die gesagt haben, ja, in meiner Familie hat es auch einen Haufen, die das schon hatten. Erbliche Vorbelastung?
Gibt es in ganz wenigen Fällen, eben, wo gewisse Risikofaktoren deutlich erhöht sind.
Also aber Blutdruck etc.?
Ja, oder höhere Blutfett zum Beispiel. Aber eben, ein Schlaganfall ist natürlich etwas Häufiges im Alter. Das ist eine häufige Erkrankung von Patienten, die man hat.
Ich würde gerne von Ihnen, Helene Hofer, Neuropsychologin, und von Ihnen, René Müri, Neurologe, ich möchte von Ihnen gerne zum Schluss wie noch kurz zusammenfassend einmal wissen, was soll man machen im Moment, wo man merkt, in meinem Partner, meiner Partnerin oder in meinem Umfeld passiert jetzt genau das. Was sind die Sachen, die man sofort machen muss, daran denken, wenn es passiert, aber dann auch nachher nach der Reha? René Müri.
Also mit dem akuten Anfall, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man merkt, man hat eine Lähmung oder man kann nicht mehr reden oder man sieht nicht mehr, dann da sollte man nicht zuwarten, sondern dann muss man, das ist ein Notfall, dann muss man zum Arzt und dann ins nächste Spital. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil man die therapeutischen Interventionen, die kann man nur in einem gewissen Zeitfenster machen. Und wenn man früher nicht mehr weiss, ob es jetzt eben doch Blutungsstörung sei oder eine Blutung, umso besser kann man nachher ein Problem managen. Das ist ganz wichtig.
An was muss man denken, während oder nach der Reha? Was ist wichtig, was man nicht aus den Augen verlieren?
Ich glaube, was wichtig ist, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Die Rehabilitation ist ja nicht das Ziel, es wird alles wie vorhin, sondern das Ziel von Rehabilitation ist auch, wie kann ich mit meinen Defiziten, mit meinen Störungen umgehen, was für Möglichkeiten, die jetzt eben zu umgehen in dem Sinn, gibt es im Leben. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch von der Rehabilitation, dass man nicht nur den Patienten behandelt, sondern sein ganzes Umfeld mit einbezieht, oder?
Und Geduld, oder? Sie haben mir mal gesagt, das ist so eine Reha, das ist etwas, wo für einen Spitzensportler wäre eigentlich.
Eigentlich schon. Also ich sage manchmal den Patienten, wenn sie aber auch nicht mehr mögen, die sind jetzt wie ein Spitzensportler, die müssen jetzt eine Leistung nicht von 100% bringen, wie das vorher nicht war, sondern von 150%. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass man mit der Störung eben sich mehr muss anstrengen, wie das vorher nicht war.
Helene Hofer, was sagen Sie von der psychologischen Warte aus? Was sind die Sachen, die man vor Augen behalten muss?
Für nach der Rehabilitation, oder ich denke, insgesamt das Ziel ist darauf ja sehr, dass man selber als Betroffene, aber auch da gehört, Spezialist wird von Hirnverletzung, weiss, was bedeutet die Hirnverletzung für mich, mein Leben, und lernt, so auf sich selber zu hören. Eine Patientin hat das einmal gesagt, ja, gelernt, damit es mir gut geht, muss ich Sorge haben, zu mir zu wissen, darum, was braucht es heute in diesem neuen, veränderten Leben, weil man muss sich anpassen, so wie der Herr von Peschke sieht, oder wie Frau Borle, man hat nicht mehr die gleiche Energie, man muss sie gut einteilen. Und ich denke, das ist etwas vom Wesentlichsten, früh zu lernen, die Batterie, die nicht mehr die gleiche ist, die, wie man die kann füllen kann, wie man kann hören kann, wenn sie zu leer ist. Und ich denke, wenn man das gut gelernt hat, kann man ein gutes Leben führen nach einer Hirnverletzung.
Was ja auch immer wieder gekommen ist, ist das Thema, man möchte sich eigentlich gerne zurückziehen und gar nicht mehr reden und gar nicht. Muss man sich da Schupf geben und sagen, nein, unter die Leute machen, reden, probieren?
Ich denke, es gibt kein Betty Boss. Ich denke, das ganz Wichtige ist wirklich, der Spezialist zu werden und lernen, vertrauen. Es gibt Situationen, wo es wichtig ist, damit die Batterien wieder gefüllt werden. Es gibt Situationen, wo man vermeiden will. Und da muss man natürlich schauen, dass man andere Strategien findet. Aber das Wichtigste, denke ich, für sich selber herauszufinden, was brauche ich, was tut mir gut. Ich denke, gerade nach einer Hirnverletzung muss man das noch viel besser und viel mehr wissen. Und von dem her, manchmal ist es wichtig, dass man sich zurückzieht.
Hans-Peter von Peschke, wenn Sie zurückschauen jetzt auf die letzten 3 Jahre, kann man in 2 Sätzen sagen, was für Sie die grösste Herausforderung war?
Ja, also sozusagen, und das habe ich noch nicht beendet, also ein neues, sinnvolles Leben zu finden und also bestimmte Sachen einfach hinter sich zu lassen. Vielleicht nur einen ganz kurzen Satz. Mir ist es dann aufgefallen, man hat mir jetzt dann immer so gesagt, also ja, wenn du jetzt dann so eine Sendung machst, muss man sagen, also da kam dann die Floskel, das muss auch, das ist, jedes Sache hat also auch sozusagen seine Chance. Und da habe ich erst einmal ganz negativ reagiert, habe gesagt, also Hirnschlag ist für mich vor allem nichts Chance, sondern es ist zunächst einmal Verlust. Und das muss man ganz klar sehen. Und dann habe ich aber doch noch ein bisschen nachgedacht und gesagt, ja, Chance ist das falsche Wort, aber ich glaube, man lernt sozusagen die vielen glücklichen Momente, die man vorher als selbstverständlich genommen hat, mehr zu schätzen. Das ist nicht eine Chance, aber es macht das Leben dann auch ein bisschen lebenswerter.
Helen Hofer, René Müri und Hans-Peter von Peschke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.